In 4 Wochen feiern wir Karfreitag und Ostern. Und beim Einkaufen ist das nicht zu übersehen. Osterhasen, bemalte Eier, Schokoladeeier füllen unsere Verkaufsregale. Ich war ganz perplex, als ich kürzlich in einen Laden ging und dann dachte ich, ah ja, stimmt, da ist ja bald Ostern, war alles schon voll. Auch im Spital, im Weitspital oben alles mit Osterhasen kann man kaufen ohne Ende. Leider ist vielen Menschen gar nicht mehr bewusst, was an Ostern eigentlich gefeiert wird. Sie freuen sich einfach über die zusätzlichen Freitage und natürlich sind sie begeistert, wir alle, wenn die Ostertage, an Ostertagen schönes Wetter ist. Aber nicht die Kirchen verzeichnen in diesen Tagen großen Andrang, sondern die Läden und vor allem die verschiedenen Ausflugsziele und Feriendestinationen. Aber wir werden uns an den kommenden Sonntagen intensiv mit der Person beschäftigen, um die es am Karfreitag und Ostern geht, Jesus Christus. Wir hören genau hin, was Jesus über sich selbst sagt. Wir werden uns mit den 7 bekannten Selbstoffenbarungen von Jesus im Johannesevangelium beschäftigen. Ich bin das Wort des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich bin der wahre Weinstock. Diese bekannten Ich-Bin-Worte sind Selbstoffenbarungen von Jesus. Diese Selbstoffenbarungen sind durchwegs einladend, eine Einladung an alle Menschen. Und es gibt ja Leute, die sagen, dass Jesus nie gesagt hätte, wer er wirklich ist. Das stimmt einfach nicht. Ich sage euch einfach, was die Leute, wie die Leute das sagen, die erklären euch dann, die sagen, das ist halt johannäische Theologie. So hat das halt der Johannes geschrieben. Aber das ist nicht, dass das Jesus wirklich gesagt hat. Ich bin der tiefsten Überzeugung, und da können von mir aus diese Leute Doktoren und Professorentitel tragen, so viel sie wollen. Das, was hier Jesus sagt, hat er gesagt und so gemeint. Jesus verspricht bei seinen Selbstoffenbarungen großartige Dinge, die für jeden Menschen anstrebenswert sind. Aber bevor wir uns diesen Worten zuwenden, möchte ich euch auf eine sprachliche Besonderheit hinweisen. In der griechischen Sprache ist das Personalpronomen im Verb inbegriffen. Also Amy heißt ich bin. Das ist das Personalpronomen ist gleich im Wort drin. Wenn man nun eine Person besonders betonen möchte, dann hat man die Möglichkeit, ein Personalpronomen noch dazuzustellen. Das würde in diesem Fall heißen Ego für Ich, dann heißt das Ego Amy. Übersetzen müssten wir das theoretisch mit Ich bin. Das heißt, das machen wir natürlich nicht, weil jeder, der das liest in Deutsch, sagt, da hat jemand einen Fehler gemacht, weil das unsere Sprache diese grammatische Möglichkeit uns nicht gibt. Aber was in dem Zusammenhang mit den Ich-Bin-Worten sehr interessant ist, dass Johannes genau jedes Mal, wenn Jesus sagt, ich bin Ego Eimi, schreibt. Das heißt, er macht unmissverständlich deutlich, dass Jesus wirklich von sich spricht. Dass er wirklich sich meint. Ich bin. Das ist nicht eine allgemeine Bezeichnung, ich bin und es könnte auch noch auf eine andere Person zutreffen, sondern ich bin das. Das ist eine ganz starke Betonung. Niemand soll nur annähernd auf den Gedanken kommen, Jesus hätte allgemeine Wahrheiten geäußert, die nicht eng mit seiner Person verbunden sind, die auch auf andere Personen übertragbar seien. Das Johannesevangelium zeigt uns durch diese Schreibweise, wie eindringlich Jesus betont, dass seine Selbstoffenbarungen einzig und allein auf ihn, auf seine Person zutreffen. Und heute beschäftigen wir uns mit dem ersten Wort in dieser Reihe. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Natürlich spricht Jesus diese Ich-Bin-Worte in einem bestimmten Zusammenhang aus. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns mit der jeweiligen Situation beschäftigen, um zu verstehen, was Jesus hier eigentlich sagt und warum er es so sagt. Es war kurz vor den Tagen, in denen die Juden ihr Passafest feierten. Jesus befand sich in der Gegend von Segenezret, der Hauptgegend, der er wirkte, und er heilte Kranke. Und die Menschen, die das sahen, sind ihm nachgelaufen. Sie wollten noch mehr Wunder sehen. Sie folgten ihm, und so kamen ungefähr 5000 Männer, waren schlussendlich bei Jesus. Wenn wir dann die Frauen noch dazu rechnen mit ihren Kindern, kommen wir locker auf 10.000 Menschen. Für so eine Versammlung müssten wir das Hallenstadion mieten. Die Leute wurden hungrig, aber weit und breit gab es keine Möglichkeit, genügend Nahrungsmittel herbeizuschaffen, um diese 10.000 oder 15.000 Menschen zu versorgen. So versorgte Jesus die Leute durch ein großartiges Wunder. 5 Gerstenbrote und 2 Fische standen zur Verfügung, und Jesus vermehrte das Brot, sodass alle satt wurden. 12 Körbe Brot sammelten die Jünger danach ein. Brot war also im Überfluss vorhanden. Ein eindrückliches Erlebnis für die Menschen. Und sie überlegten, wer ist jetzt dieser Jesus? Was ist das für ein Mensch, der so etwas tun kann? Jetzt heilt er Kranke und jetzt hat er uns noch mit Brot versorgt, hat quasi eine Nahrungsmenge produziert, die einfach über menschliches Verstehen hinausgeht. Wer ist dieser Jesus? Und sie kamen sogar zu einer richtigen Schlussfolgerung. Jesus muss der Prophet sein. Jesus muss der Prophet sein. Der Prophet, den Mose vor Jahrhunderten angekündigt hatte, als er sagte, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern, dem sollt ihr gehorchen. Auf diesen Propheten hat Israel gewartet. Und jedes Mal, wenn ihr im Neuen Testament lest, in den Evangelium, bist du der Prophet, dann nehmen sie immer Bezug auf diese Vorhersage des Mose. Das ist der Prophet, das ist der Messias Israels, der Erlöser, der Retter. Es hat sich also die Vorhersage erfüllt, aber das Problem ist, die Juden, die das jetzt doch ein Stück weit zu erkennen scheinen, wussten nicht, wie sie mit diesem Propheten umgehen sollten, wie sie sich ihm gegenüber verhalten sollen. Und sie versuchten, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Zum König Israels, eben dieser Prophet, der dann den Thron Davids besteigt und die Römer endlich aus dem Land wirft. Und als Jesus das realisierte, entzog er sich ihnen. Jesus wusste, dass sie als nächstes kommen und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, um allein zu sein. Die Zeit seiner sichtbaren Königsherrschaft war noch nicht gekommen. Und er wollte nicht als jüdischer König mit dem Römischen Reich in einen Konflikt kommen. Das war nicht seine Sendung, die er jetzt zu erfüllen hatte. Nun, die Menschen waren von Jesus dermaßen fasziniert, dass sie sich auf die Suche nach ihm machten, und sie fanden ihn schlussendlich in Kapernaum. Jesus sagte ihnen zur Begrüßung Folgendes: Ich sage euch, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Und das muss für Jesus sehr schwierig gewesen sein. Die Menschen laufen ihm nach, weil sie die Wunder sehen möchten, aber sie begreifen nicht, was Jesus damit sagen will und was Gott ihnen damit für eine Botschaft weitergibt. Natürlich waren die Wunder großartig und eindrücklich. Uns würde das auch faszinieren. Wir würden vermutlich auch, die meisten von uns würden hinlaufen, wollten das sehen. Wer will nicht sehen, dass ein Mensch, der gelähmt ist, aufsteht und wieder rumläuft? Wer will nicht miterleben, dass sich Brot vermehrt? Wir würden auch hingehen, ich kann das verstehen. Doch die Wunder waren eben gar nicht so wichtig. Es ist nicht so wichtig, ob jemand gesund wird, denn er wird trotzdem einmal sterben. Es ist nicht wichtig, ob jemand satt wird, er wird wieder hungrig werden. Natürlich ist das alles gut und schön und wer krank ist und gesund wird, das ist toll, aber er wird wieder sterben. Es ist nichts auf Dauer. Viel wichtiger ist, was Jesus mit diesen Wundern sagen will. Denn diese Wunder sollten die Menschen auf viel Größeres und Wichtigeres hinweisen. Jesus sagt, statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Das ist wichtig. Eure Zukunft, was nach dem Tod kommt, das ist wichtig. Um das müsst ihr euch kümmern. Die Auswirkungen eines Wunders sind vergänglich. Essen Sie von diesem Brot, das Jesus zuvor vermehrte, so werden Sie spätestens am nächsten Tag wieder hungrig sein. Und es wäre ein weiteres Wunder nötig. Nochmals Brot. Und endlich stellen Sie diese Leute eine wirklich gute Frage. Endlich stellen Sie wirklich eine entscheidende Frage. Was für Dinge müssen wir tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Endlich haben sie offenbar ein bisschen begriffen, um was es gehen könnte. Nicht nur um Wunder und Attraktionen, sondern um das, was Gott gefällt, um den Willen Gottes. Und darauf antwortet Jesus ihnen, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Das ist wirklich ein absolut unbeschreibliches Wunder, was hier Jesus sagt. Nicht durch eine bestimmte Tat oder Handlung, noch durch die Einhaltung von Gesetzen sollen wir den Willen Gottes erfüllen. Den Willen Gottes erfüllen wir einzig und allein, wenn wir dem vertrauen, den Gott gesandt hat. Sie hätten, diese Juden, vor Glück aufschreien müssen, als sie das hörten. Die vielen Gesetze, die da waren, die man meinte, halten zu müssen, um Gottes Willen zu tun, sagt Jesus, das ist nicht nötig. Gottes Willen tut ihr, indem ihr dem vertraut, der von Gott gesandt ist. Sie hätten aufschreien müssen vor Glück. So eine Erlösung aus diesem ganzen Gesetzesvorschriften, die in Israel vorhanden waren. Sie verstanden nämlich jetzt sogar, dass es um Jesus geht. Sie haben begriffen, dass wenn Jesus spricht von dem, der gesandt ist, dass er sich selber meinen könnte. Und nun sagen sie und fragen, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, dass es uns beweist, wo bleibt dieser Beweis? Wenn man das liest, kann man es fast nicht begreifen. Wie muss das Jesus geschmerzt haben, was die jetzt von ihm verlangen? Wenn du der von Gott Gesandte bist, dann beweis es uns. Ja, warum laufen sie ihm nach? Warum sind sie ihm nachgelaufen? Weil er Wunder tat. Warum haben sie ihn gesucht? Weil sie Brot gegessen haben, das er vermehrt hat. Und jetzt hat er alles getan und sie erdreißen sich zu sagen, bitte noch ein Wunder, beweis es uns. Was muss Jesus das geschmerzt haben? Das muss ihm wie ein Stich durchs Herz gegangen sein, als er das hörte. Diese Leute sahen, wie er krank geheilte. Deshalb sind sie ihm nachgelaufen. Sie aßen von dem Brot, das er vermehrte. Das scheint ihnen nicht zu genügen. Sie wollten mehr, größere Wunder sehen. Und sie erwähnen sogar ein Beispiel aus ihrer Geschichte. Damals in der Wüste, sagen sie, damals, als Gott Israel aus Ägypten führte, haben unsere Vorfahren Manna gegessen. Wie es ja auch in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Und wisst ihr, was sie wollen? Sie wollen sehen, wie Brot vom Himmel fällt. Sie weisen Jesus auf das Wunder hin und sagen, Brot vom Himmel ist gefallen. Lass Brot vom Himmel fallen. Sie wollen es nun wirklich sehen. Aber Jesus lässt sich darauf nicht ein. Er folgt ihrem Wunsch nicht, obwohl es für ihn kein Problem gewesen wäre. Aber hätte er Brot vom Himmel fallen lassen, sie hätten trotzdem nicht an ihn geglaubt. Und so antwortet er, ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Nicht Mose hat das bewirkt, sondern Gott, der Vater von Jesus. Mein Vater hat das bewirkt, sagt Jesus. Und wie Gott damals das Manna vom Himmel kommen ließ, so ließ er jetzt das wahre Brot seinen Sohn vom Himmel kommen. Ein Geschenk Gottes an die Menschen. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Das ist das Brot. Gott beschenkt mit diesem Brot die Welt. Mit seinem Sohn wird die Welt beschenkt. Brot des Lebens. Und plötzlich wollen alle dieses Brot. Kaum hat er das gesagt, sagen sie, Herr, gib uns immer von diesem Brot. Ja, also, so unfassbar. Gib uns immer von diesem Brot. Und jetzt sagt Jesus, das kommen wir zu dem Vers, zu diesem Ich-Bin-Wort. Sagt Jesus, damit es für alle klar und eindeutig ist, dass er der ist, der vom Himmel gekommen ist. Er schenkt der ganzen Welt das Leben. Er ist das wahre Brot. Jetzt sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Es ist ganz eindeutig. Wer es jetzt nicht begreift, der ist wirklich schwer vom Begriff. Ich bin das Brot. Ich bin der von Gott Gesandte. Ich bin von Himmel gekommen. Ich bin das wahre Brot des Lebens. Aber das war für die Juden unerträglich. Dieser Gedanke. Damit würde ja Jesus sagen, dass er der Sohn Gottes ist. Er soll der erwartete Messias sein? Nein, das wollten sie nicht akzeptieren. Und um ihre Empörung Und mit Empörung zu rechtfertigen, sagen sie, ist das nicht Jesus? Oder? Schlaue Frage. Ist das nicht Jesus, der Sohn von Josef? Das wissen sie ja dann. Wir kennen doch seinen Vater und seine Mutter. Wie kann er behaupten, er sei vom Himmel herabgekommen? Wie können sie überhaupt ein solches Argument bringen, nachdem sie all die Wunder gesehen haben? Wie können Sie so argumentieren, nachdem Sie, ja, auch wenn Sie wissen, dass er der Sohn Josefs ist, mindestens noch eine Ahnung haben müssten, unter welchen Umständen Jesus geboren ist, weil das ist auch nicht im Verborgenen geschehen. Aber Sie wollten es nicht wahrhaben. Und Jesus lässt sich aber durch diese oberflächliche Argumentation nicht einschüchtern. Er bleibt beim Bild des Brotes, das vom Himmel gekommen ist. Er erklärt nochmals, eure Vorfahren, die in der Wüste das Manna gegessen haben, sind gestorben. Hier aber ist das wahre Brot. Hier, ich. Ich bin das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Ich gebe es hin. Man muss dieses Brot essen. Dieses Brot wird gegeben, wird hingegeben. Und damit weist Jesus darauf hin, dass er sein Leben am Kreuz geben wird. Und da das Passafest, ich habe gesagt, es ist kurz vor dem Passafest, das Passafest kurz bevorsteht, in wenigen Tagen beginnen wird, bezieht sich Jesus indirekt, dass er quasi jetzt vom Brot zum Fleisch kommt, sich auf dieses Passalam, das Israel feiert und dieses Passalam isst. Und deshalb kommt er jetzt vom Brot zum Fleisch indirekt in Bezug zu dem Passalam. Er spitzt die Aussage entsprechend zu und sagt, mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Was ihr feiert am Passah mit diesem Lamm Gottes, das ist nur ein Bild auf mich hin, aber ich bin das wahre Fleisch. Und mein Blut ist der wahre Trank. Das Passahlamm kann euch nicht befreien. Das ist nur eine Erinnerung an die Erlösung Israels aus Ägypten. Aber ich bin das wahre Passahlamm. Und Paulus bestätigt diesen Gedanken auch gegenüber den Korinthern. Er sagt, macht es daher so, wie man es vor dem Passafest macht, entfernt den alten durchsäuerten Teig, damit ihr wieder das werdet, was ihr doch schon seid. Ein frischer, ungesäuerter Teig. Ihr seid es, weil der geopfert wurde, der unser Passahlamm ist, Christus. Christus ist das wahre Passahlamm. Aber das fragen wir uns, was meint Jesus damit, dass wir ihn essen müssen? Wie können wir Jesus essen? Und das sagt er ja explizit. Und das beantwortet Jesus selbst mehrfach in seiner Rede. Er sagt zum Beispiel, ich versichere euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Jesus essen bedeutet, dass wir ihm unser ganzes Vertrauen schenken, so wie wir das im letzten Lied gesungen haben. Ganz unser Vertrauen schenken, jeden Tag. Jesus verwendet Essen als ein Synonym für Glaube. Und gleichzeitig sagt Jesus, dass Glaube mehr ist, als etwas für wahr zu halten. Wer an Jesus glaubt, der verbindet sich ganz und gar mit Jesus. Wer an Jesus glaubt, der wird mit Jesus zu einer Einheit verbunden. Jesus in mir und ich in Jesus. So ist man Jesus. Glaubst du an Jesus? Nicht in dem Sinn, dass du glaubst, dass er gelebt hat, sondern in dem, dass du mit ihm verbunden bist zutiefst. Oder anders gefragt, hast du dich mit Jesus verbunden? Bist du eins mit ihm geworden? Das geschieht über eine Heirat. Da kommen zwei Menschen zusammen und sie schließen einen Ehebund. Und wir wissen das nachher. Die zwei sind verheiratet, die gehören zusammen. Und so weiß ich es auch, wenn ich mit Jesus verbunden bin. Ob ich mit ihm zusammengehöre oder nicht. Das passiert nicht einfach so. Das fällt nicht einfach so vom Himmel. Sondern essen muss ich selber. Ich muss selber aktiv werden und mich mit Jesus verbinden. So kommen wir mit Jesus zusammen. Johannes spricht von Aufnehmen. Am Anfang des Evangeliums, alle denen, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Muss Jesus aufnehmen, essen. Und zum Schluss seiner Rede kommt Jesus vom Fleisch und Blut wieder auf das Brot zurück. Der Vater, der lebendige Gott, hat mich gesandt und ich lebe durch ihn. Genauso wird auch der, der mich isst, durch ihn leben. Das ist also das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Bei diesem Brot ist es nicht wie bei dem, das die Vorfahren gegessen haben. Sie sind gestorben, aber wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Und wenn wir das Abendmahl feiern, was wir heute ja nicht tun, aber wenn wir es feiern, dann erinnern wir uns immer daran, dass Jesus uns ganz nahe ist. Dass wir in der Gemeinschaft mit ihm leben, durch sein Opfer am Kreuz. Und das schreibt ja auch Paulus den Korinthern: beim Mahl des Herrn trinken wir aus dem Becher, für den wir Gott mit einem Dankgebet preisen. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil haben, an dem haben, was das Blut Christi für uns bewirkt? Wir brechen das Brot in Stücke und essen davon. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was Christus durch die Hingabe seines Leibes in den Tod für uns getan hat? Hier haben wir wieder das Bild, das aufgegriffen wird, das Einnehmen. Nicht, dass wir Jesus essen beim Abendmahl, aber wir erinnern uns daran, dass wir uns mit ihm verbunden haben aufgrund seines Todes am Kreuz auf Golgatha. Wer nun von diesem Brot isst, der wird für alle Zeiten satt sein. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Das heißt, Jesus spricht von einem einmaligen Akt. Ich komme, ich esse von diesem Brot. Und wenn ich einmal von diesem Brot gegessen habe, bin ich für immer satt. Das ist ja unglaublich. Einmal vom Brot essen und immer satt sein. Wer von diesem Brot isst, also wer sich mit Jesus eng verbindet, der ist sozusagen am Ziel angekommen. Durch diese Verbindung mit Jesus öffnen sich unerschöpfliche Quellen. Die Frage nach Sinn und Ziel des Lebens, was schlussendlich Menschen umtreibt, ist beantwortet. Ich bin mit dem Schöpfer versöhnt, ich habe Frieden mit Gott. Das ist ein unschätzbarer Wert, den wir manchmal gar nicht mehr zu schätzen wissen, weil es uns dermaßen selbstverständlich geworden ist, weil wir es einfach haben. Können wir uns das kaum mehr vorstellen, wie es ist, wenn wir es nicht hätten. Diesen tiefen Frieden. Und Jesus betont mehrfach in seiner Predigt, dass auch unsere Zukunft gesichert ist. Ich habe mich sehr gefreut in deinem Gebet, Nati, dass du den Himmel erwähnt hast. Und das geht es schlussendlich. Dass wir in diesem Himmel kommen, neue Erde, neuer Himmel. Und was sagt Jesus? Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Oder anders ausgedrückt, wer zu mir kommt, den werde ich an jenem letzten Tag auferwecken. Er wird in den Himmel kommen. Jesus sieht unserem Leben nicht die Energie weg, sondern erfüllt unser Leben in einer Weise, wie das sonst niemand kann. Jesus sagte das übrigens auch der Samariterin, die am Brunnen um Wasser bat. Er sagte, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt, bis ins ewige Leben. Alle Vermutungen von Menschen, die sich mit Jesus nicht verbinden möchten, Jesus würde uns die Freude am Leben nehmen, liegt komplett falsch. Der hat einfach keine Ahnung, schlicht und einfach gesagt. Jesus ist der Lebensspender schlechthin und bei ihm komme ich zur Ruhe. Der Friede Gottes, den wir durch den Glauben an Jesus erfahren, gibt uns eine tiefe Geborgenheit. Und wie bei der Brotvermehrung 12 volle Körbe übrig geblieben sind, so großzügig macht uns Gott reich. So großzügig werden wir von ihm beschenkt. Es ist Gnade im Überfluss vorhanden. Wie eingangs des Evangeliums wir lesen können, wir alle haben aus der Fülle seines, des Reichtums von Jesus, Gnade und immer neue Gnade empfangen, ein unausschöpflicher Brunnen des Lebens. Glaube den Menschen nicht, die meinen, Jesus würde nicht genügen. Jesus sei nur ein Teil der Offenbarung Gottes, ein interessanter Mensch, aber mehr nicht. Nein, Jesus ist die Offenbarung Gottes, er allein kann retten und er allein kann dich satt machen und er allein wird uns ans Ziel bringen. Ein Journalist machte einen Test, er kaufte ein riesiges Brot, stellte sich in verschiedenen Städten an den Straßenrand und forderte die vorübergehenden Leute auf, sie sollten eine Stunde arbeiten und dann würden sie das Brot bekommen. Sein Ergebnis war folgendes: In Hamburg wurde er ausgelacht, in New York hat ihn die Polizei festgenommen, in afrikanischen Nigeria waren mehrere Leute bereit, für dieses Brot 3 Stunden zu arbeiten. Und im indischen New Delhi hatten sich rasch mehrere 100 Personen angesammelt, die alle für dieses Brot einen ganzen Tag arbeiten wollten. Es wäre wunderbar, wenn die Menschen mehr Hunger nach dem Frieden mit Gott verspüren würden. Wenn sie mehr darunter leiden würden, dass sie mit Gott nicht versöhnt sind. Wenn sie mehr darunter leiden würden, dass sie nicht wirklich wissen, was nach dem Tod mit ihnen geschehen wird. Das wissen die Leute nicht. Sie behaupten, dass der christliche Glaube keine gute Antwort hat. Und wenn ich sie frage, ja, woher habt ihr dann die Antwort? Wer hat euch denn das gesagt? Dann würde ich eigentlich sagen, jede Antwort, die ich bekomme, hat weniger Fundament als alles, was die Bibel sagt. Das ist einfach eine Annahme aus der Luft gegriffen. Etwas, was ich schön finde. Oder etwas, was irgendein Mensch gesagt hat. Wenn die Menschen mehr wirklich sich Zeit nehmen würden, mal über das nachzudenken. Der Hunger aufkommt. Sie müssen nicht einmal eine Stunde für dieses Brot des Lebens arbeiten. Gott schenkt uns dieses Brot des Lebens. Gott hat uns seinen Sohn geschenkt. Und trotzdem suchen die Menschen an anderen Orten ihr Seelenheil und sind bereit, Zeit und Geld zu investieren. Wo ich manchmal nur staunen kann. Die Zuhörer lehnten Jesus nach seiner Rede ab. Obwohl sie ihn kurz vorher noch zu ihrem König machen wollten. Sie verließen ihn alle und am Schluss standen noch die 12 Jünger von Jesus bei ihm. Die alle diese 5000 Männer und mit Kindern 10, 15.000 Leute haben sich alle von Jesus abgewandt. Und jetzt könnte man denken, jetzt sagt Jesus, aber hier bleibt doch bitte noch bei mir. Nein. Wollt ihr etwa auch weggehen, fragt er sie. Unglaublich. Wollt ihr etwa auch weggehen? Und Jesus hätte sie ziehen lassen, auf jeden Fall. Er hätte sie gehen lassen. Denn Jesus ist nur mit Menschen unterwegs, die freiwillig mit ihm unterwegs sein wollen. Zum Glauben kann kein Mensch gezwungen werden. Echter und lebendiger Glaube ist immer, immer durch und durch freiwillig. Nur mit Freiwilligen ist Jesus unterwegs. Niemand kann zum Glauben gezwungen werden. Und die Jünger wollten nicht gehen. Sie haben erfahren, dass sie bei Jesus satt werden. Und dann antwortet Petrus. Und er hat aus diesem Gespräch, aus dieser Diskussion genau das gelernt und begriffen, was Jesus gesagt hat. Und nun sagt er, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Wir glauben, dass du das Brot des Lebens bist, das vom Himmel gekommen ist. Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Jesus ist das Brot des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Und wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Und du kannst heute, wenn du das noch nicht getan hast, heute kannst du auch dein Leben Jesus anvertrauen. Du kannst hier nach vorne kommen, wir haben Leute mit grünen Bändeln, die beten mit dir. Es braucht keine Stunde, du musst nicht eine Stunde arbeiten dafür. Das Brot des Lebens gibt es umsonst. Das ist doch eine wunderbare Sache. Ich bete mit uns. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist. Und es muss dich unglaublich geschmerzt haben, immer wieder zu erleben, dass nicht verstanden wurde, was du sagst. Dass die Menschen deine Wunder sehen wollten, Attraktionen schätzten, aber wenn es um das Wesentliche geht, haben sie dich verlassen. Du bist aber das Brot des Lebens. Du bist die Quelle, aus der wir leben können. Und du bist der, der uns am jüngsten Tag auferwecken wird. Du bist der, der ewiges Leben schenkt. Alles andere ist Lug und Betrug. Und ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen und dass du dich verschenkt hast an uns, aus Liebe zu uns. Wir beten dich an. Amen.